Wir haben uns heute eingefunden in den wunderschönen Kanal C Studios und wir sind nicht alleine hier, wäre ja auch ganz schön doof. Die Christelle ist bei uns. Christelle, warum bist du denn heute hier?
Ja, ihr habt mich eingeladen, ich glaube, weil ihr irgendwie über mein neues Podcast-Projekt mit mir sprechen wollt.
Sehr richtig. Worum geht's denn in dem neuen Podcast-Projekt?
Ja, der neue Podcast, den ich da mit einer Kollegin und ganz vielen anderen Frauen mache, heißt Früff. Das steht für Frauen reden über Fußball und da ist der Name Programm. Es ist ein Podcast, in dem Frauen über Fußball reden.
Wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen? Also woher kommt diese, so wir sind Frauen und wir reden jetzt über Fußball? Also wie seid ihr auf die Idee gekommen?
In erster Linie sind die meisten, die da dabei sind, schon immer Frauen, die schon viel über Fußball reden und schreiben. Aber diese Idee zu diesem Podcast hatten wir ganz konkret, als wir mal das Vergnügen hatten, eine Rasenfunk-Schlusskonferenz zu hören, in der zwei Frauen zu Gast waren und miteinander über Fußball gesprochen haben. Und da ist der Becky, meiner Kollegin, die das mit mir zusammen gestartet hat, eben aufgefallen, wow, das ist so eine ungewohnte Hörsituation. Man hört zwar immer mal wieder weibliche Stimmen, die über Fußball sprechen, aber dass die miteinander über Fußball sprechen, ist irgendwie noch nicht so alltäglich. Und sie hätte große Lust, das öfter zu hören. Und das hat sie dann einfach mal getwittert. Und ich hatte witzigerweise, ich kann mich nicht mehr erinnern, was mich dazu gebracht hat, schon länger diesen Gedanken so, ach, das wäre irgendwie interessant, nur Frauen über Fußball sprechen zu lassen in einem Podcast, weil es so viele fast ausschließlich männliche Podcasts gibt über Fußball und die Fußball-Podcast-Landschaft ist riesig und sie ist toll. Es gibt viele großartige Podcasts, die nur aus Männern bestehen und ab und zu sind Frauen dabei, aber so ein Gegengewicht hat mich gereizt und dann habe ich eben mit Becky drüber gesprochen und dann haben wir gesagt, naja, manchmal ist es halt so, wenn es sonst keiner macht, dann machen wir es doch und es hat doch einige Zeit gedauert, aber jetzt so Anfang des Jahres gab es wieder mal irgendwie eine Gelegenheit in einem Podcast, wo es mich wieder gepackt hat, wo ich gesagt habe, nee, jetzt müssen wir es machen und dann haben wir angefangen, Frauen anzusprechen, von denen wir denken, dass sie eine Bereicherung sind für die Runde und so gut wie keine hat abgesagt. Jeder hat mindestens noch eine vorgeschlagen, gesagt, habt ihr mit der schon gesprochen? Und die, und die, und die. Und ja, da sind wir jetzt.
Aus wie vielen Leuten besteht dann euer Team im Moment? Oder kann man überhaupt so sagen, es gibt ein festes Team?
Ja, wir haben jetzt einfach mal mit den Mädels, die wir jetzt momentan beisammen haben, das sind ungefähr 30, haben wir jetzt mal gesagt, okay, mit der Besetzung starten wir jetzt einfach mal. Aber wir haben sehr, sehr schnell festgestellt, dass das natürlich nicht alle sind. Es sind wahnsinnig viele da draußen, die auch mindestens genauso viel Berechtigung haben wie wir, da auch mitzumachen. Und dann haben wir sofort eine Gästeliste angefangen, die wir täglich erweitern und die auch schon sehr, sehr lang ist. Also dabei wird es sicherlich nicht bleiben. Je nach Thema werden wir andere einladen da.
Also wenn viele unterschiedliche Leute dabei sind, dann gibt es ja auch unterschiedliche Themen, die ihr besprecht. Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen sagen, auf was man sich da so freuen kann.
Wir haben uns gedacht, es gibt genügend Podcasts, die die Fußballaktualität abbilden. Da wollen wir jetzt gar nicht reingrätschen und denken, wir müssen da noch mehr machen. Wir möchten einmal monatlich erscheinen und Themen abbilden, die generell den Fußball betreffen. Da wird es Themen geben, die Frauen-Themen sind, wenn man das so bezeichnen will, wo es dann darum geht, wie ist es als Frau im Stadion zu sein? Wie sind wir als Frauen überhaupt zum Fußball gekommen? Warum gibt es Frauenfußball und warum ist das so schlecht repräsentiert? Solche Geschichten, die auf der Hand liegen, wenn man sagt, ach, Frauen und Fußball, da gibt es doch bestimmt irgendwie so einen feministischeren Ansatz oder, also die werden dabei sein, aber es gibt genug andere Themen, die jetzt gar nicht so sofort auf der Hand liegen, aber eigentlich natürlich auf der Hand liegen, wenn es um Fußball geht. Wir werden eine Bundesliga-Saison-Rückschau machen. Wir werden selbstverständlich über Aktualitäten reden, wie irgendjemand hat mal wieder irgendeine Club-WM gestartet oder so. Also da gibt's wahnsinnig viel. Wir wollen zum Beispiel über Causa Ronaldo sprechen. Und unsere Themenliste wächst auch jeden Tag. Also für uns fällt sehr, sehr viel ein, worüber wir sprechen möchten und worüber wir denken, da lohnt sich's auch, drüber zu sprechen.
Wieso glaubst du, gab es so einen Podcast noch nicht, also wo wirklich nur Frauen über Fußball geredet haben?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gehört einfach schon mal viel dazu, überhaupt einen Podcast zu starten. Du musst irgendwie das Gefühl haben, dass du was zu sagen hast, was jemanden interessiert. Ich selber bin damals zum Podcasten gekommen, weil es halt einfach noch keinen FCA-Podcast gab. Also habe ich damit angefangen, weil ich wollte einen hören, dann habe ich ihn halt gemacht. Und wenn dir sowas jetzt nicht über den Weg läuft, dann fängst du vielleicht nicht an. Und auf der anderen Seite habe ich schon auch die Erfahrung gemacht, dass Frauen sich manchmal gar nicht so richtig trauen, ihre Stimme zu erheben und einfach mal loszureden über irgendwas. Das mag verschiedenste Gründe haben, dass man als Frau die Erfahrung gemacht hat, dass gerade über Fußball zu sprechen gar nicht so erwünscht ist, dass man nicht unbedingt sofort ernst genommen wird. Und auf der anderen Seite auch, na ja, vielleicht bin ich nicht Expertin genug, vielleicht weiß ich nicht genug drüber, dass man sich da auch ein bisschen eingeschüchtert fühlt und denkt, ach na ja, das machen die anderen ja schon so gut, da bin ich jetzt kein Mehrwert, ich lasse es lieber. Wahrscheinlich war das so der Mix aus Gründen, warum es bisher sowas nicht gab.
Du hast gerade gesagt, es gehört was dazu, sich zu trauen, überhaupt über sowas zu reden. Trotzdem gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Podcasts. Es gibt auch sehr, sehr gute Podcasts und ich glaube, es gibt auch seit einer gewissen Zeit so einen richtigen Podcast-Hype. Warum? Was glaubst du, woran liegt es?
Naja, in erster Linie liegt es daran, dass es möglich ist. Früher musste man unfassbar viel Geld haben, um Medien zu machen und es war ein riesen technischer Aufwand. Und jetzt das Internet ermöglicht uns eben einfach, in ein Mikro zu sprechen, das mit dem Computer aufzuzeichnen und irgendwo ins Internet zu laden. Dass jetzt die Podcast-Kultur so groß wird, hängt, glaube ich, einfach damit zusammen, dass wenn mal eine kritische Masse da ist an interessanten Podcasts, dann gibt's immer mehr Hörer und immer mehr Menschen, die denken, ach, das kann ich auch, ich probiere es einfach mal. Und ja, spätestens wenn du mal einen Podcast hörst, wo du sagst, naja, das hätte ich so auch gekönnt und wahrscheinlich besser, dann reizt es vielleicht einfach auch. Außerdem ist einfach ein Bedarf da, finde ich auch. Die Medien oder die Massenmedien, die es so traditionell gibt, bilden diese ganzen Themen ja gar nicht so ab, wie man es hat. Das ist ja oft immer so der Einheitsbrei und ganz selten mal irgendwie eine andere Perspektive. Und da sind Podcasts, die sich ja weder inhaltlich noch zeitlich irgendwie binden müssen. Also ich meine, du kannst 5 Stunden über Stricken reden, wenn du Bock hast. Und wenn irgendjemand zuhören will, dann hört jemand zu. Und gerade beim Fußball ist es halt oft, man kann einfach unfassbar viel und viele Aspekte drüber sprechen. Und die Qualitätsmedien, wenn man das so sagen möchte, haben das oft nicht abgebildet. Ja? Wenn man sich so einen Doppelpass anschaut, dann ist man hinterher eher enttäuscht und denkt sich, war es das jetzt? Ist das Niveau, mit dem man über Fußball spricht? Und dann sieht man, außerdem fühlt man sich vielleicht mit seinem Verein unterrepräsentiert. Ich meine, man muss ja als FCA-Fan froh sein, wenn der mal vorkommt, nicht nur als Gegner im Doppelpass. Da denkt man sich dann, ja, dann macht man es halt selbst.
Und für dich ganz persönlich, was ist so die Faszination Podcast für dich?
Ganz offensichtlich rede ich gern. ich tausche mich auch unfassbar gern mit anderen Leuten aus. Ich höre gerne Podcasts und ich finde, das ist einfach ein tolles Medium, um interessante Themen zu auszubreiten, zu erforschen, selber, also mir hilft das auch oft beim Denken, ja, über Dinge zu sprechen. Anderen Menschen, die auch Interessantes zu sagen haben, eine Plattform zu bieten, andere Perspektiven mal reinzuholen in die eigene Denkwelt. Und ja, das alles ist so die Mischung, sag ich mal. Es macht wahnsinnig viel Spaß und bisher hat keiner gesagt, hör auf mit dem Mist, das interessiert keine Sau, es hört keiner zu, lass es.
Beim Früff Podcast, da war für euch der Hintergrund, dass ihr eine Lücke abdeckt. Gibt's für dich noch irgendeine Lücke? Wir beschränken es mal auf die Fußball-Podcast-Welt. Gibt's irgendeine Lücke für dich, wo du sagst, darüber sollte man noch intensiver sprechen, das gibt's bisher nicht?
Das ist echt eine interessante Frage, weil ich habe jetzt gerade eben diese eine, oder die versuche ich ja jetzt eben mit Früff zu schließen, aber puh. Also spontan fällt mir tatsächlich jetzt nichts ein, aber wenn man länger nachdenkt, es gibt da bestimmt noch Nischen, die unbesetzt sind. Also falls jemand Bock hat, einfach machen.
Kommen wir mal zu einem unschöneren Thema, was ganz eng mit euch notgedrungen, sag ich mal, oder was so ein negativer Nebeneffekt ist. Sexismus, die ganze Schiene. Ihr habt die Erfahrung gemacht, gerade auch neben sehr viel positivem Feedback gab es auch gewisses negatives Feedback. Willst du dazu noch irgendwas sagen?
Ja, wir können gern drüber sprechen, denn natürlich ist es, also es wäre blauäugig, als Frau zu glauben, man könnte so ein Projekt starten und man wird mit offenen Armen empfangen und es gibt keinen einzigen und keine einzige, die sagt, braucht's das? Also natürlich haben wir uns im Vorfeld auch in die Augen geschaut und gesagt, uns muss schon klar sein, dass es Kritik geben wird, die sich jetzt nicht nur am Inhalt entzündet. Weil damit muss, glaube ich, jeder rechnen, der öffentlich spricht, dass jemand sagt, na ja, das, was ihr da gesagt habt, da stimme ich nicht zu. Und das ist ja natürlich auf der Ebene, das ist erwünscht und jederzeit willkommen. Dass auch einfach unsinnige sexistische Kommentare kommen werden, damit haben wir auch gerechnet. Dass es jetzt so früh passiert, hat uns jetzt ein bisschen überrascht. Und die Art und Weise hat uns jetzt, ja, was heißt überrascht? Also natürlich ist man als Frau schon auch darauf vorbereitet, dass man auf sein Äußeres reduziert wird oder so. Wenn es dann passiert, wundert man sich dann doch so, aha, na gut. Ja, ist passiert. Ich denke, viel mehr muss man drüber nicht sagen, außer es war sehr, sehr schön auch für uns mitzubekommen, dass sich sehr, sehr viele gleich auf unsere Seite gestellt haben und gesagt oder uns bestätigt haben in dem Eindruck, dass das so nicht in Ordnung ist. Ich weiß nicht, ob das vor ein paar Jahren schon genauso passiert wäre oder ob man da nicht alleine dagestanden wäre. Und so ist es, war es erstmal eine tolle Erfahrung mitzubekommen, dass wir eine große Community haben, die uns bestärkt hat. Und ja, dann kann man mit sowas auch ganz gut umgehen. Vor allem, wir sind jetzt eine große Gruppe, wo viele schon auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Da kann man sich auch ein bisschen unterstützen und dann kommt es gar nicht so sehr an einen ran, sondern dann denkt man sich, naja, so ist die Welt. Ist auch ein Grund, warum wir das tun, um darauf hinzuweisen, dass die Welt so nicht bleiben muss. Von daher muss man auch mit ein bisschen Widerstand rechnen und dann ist das eben so.
Also ich finde, ihr habt da echt gut reagiert. Habt ihr trotzdem oder hast du jetzt trotzdem Tipps für Frauen gerade im Stadion oder so, die so dumme Sprüche bekommen, wie man da am besten drauf reagieren kann?
Ja, ich glaube, in erster Linie sollte man niemals hinnehmen, dass sowas so ist. Ja, also es ist nie berechtigt, wenn du blöd angeredet wirst und auf irgendwas reduziert wirst. Du hast eine Daseinsberechtigung im Stadion, genauso wie alle anderen, die auch dort sind. Natürlich, wenn du selbst in einer Situation bist, die schwierig ist, musst du dir immer anschauen, solltest dich nicht in Gefahr bringen, ja. Also ich bin immer eine, ich habe eine große Klappe, ja. Da entgleist mir dann schon auch mal ein Kontra, wo man sich hinterher denkt, da warst du ganz schön mutig. Sie hat nicht mal gewusst, wie viele Jungs in denen noch rumstanden, ja, und wie viele da dazugehören. Aber ja, ich denke, also ich selber habe noch nie schlimme Erfahrungen gemacht, da bin ich auch sehr froh drum. Grundsätzlich ist das Stadion ein sehr sicherer Ort, ja, und ich kann mir sehr gut vorstellen, das Wichtigste ist immer, wenn du irgendwie dich unwohl fühlst, such dir Verbündete, schau, ob um dich rum jemand dich gerade anschaut, versuch Blickkontakt herzustellen mit mindestens einer Person und sag, hey, ich habe hier ein Problem, kannst du mir helfen? Such natürlich die Unterstützung von Ordnern, deren Job ist es, für deine Sicherheit zu sorgen. Ja, und vor allem versuch's nicht an dich ranzulassen, weil welcher Depp auch immer meint, dich blöd anreden zu müssen, er kennt dich nicht. Er reduziert dich auf irgendwas, was in seinem Kopf ist. Das hat mit dir nichts zu tun.
Ihr seid, wie gesagt, ein großes Team in eurem Podcast. Das heißt also, es wird unterschiedliche Interessen bei den Teilnehmern geben. Wo liegen persönlich deine Interessen am Fußball?
Ja gut, ich bin natürlich FCA-Fan. Das heißt, da habe ich ein großes Interesse an allem, was mit dem FCA zu tun hat. Der Fußball an sich begeistert mich, weil er eine gesamtgesellschaftliche Funktion hat. So ein bisschen wie die Lindenstraße, man hat immer was drüber reden. Es ist emotional bereichernd in alle Richtungen. Ja, man kann weinen, man kann lachen, man kann sich freuen, man kann sich aufregen. Das fasziniert mich und auch, was es mit den Menschen macht. Ja, also was es identitätsstiftend ist, was es verbinden kann. was es unterstützen kann, Menschen in Gruppen reinzuholen, in die sie nicht so leicht reinkommen. Und letztendlich ist es einfach eine großartige Sache mit so vielen Facetten, dass man nie aufhören kann, sich drüber zu freuen.
Trotzdem hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren, zumindest in meiner / unserer Filterblase, eine gewisse Unzufriedenheit, ein gewisser Protest auch an modernen Fußball, das ist immer so das Schlagwort im Stadion, festgemacht. Wie stehst du zu solchen Dingen?
Ja, natürlich gibt's Entwicklungen im Fußball, die man kritisch beobachten muss und die man unbedingt auch thematisieren muss. Ich denke, jeder, der sich mit Football Leagues auseinandergesetzt hat, schlägt nur die Hände über den Kopf zu sagen, was wir alles nicht wissen, was wir alles glauben zu wissen darüber, was da für Mechanismen im Hintergrund sich abspielen. Und da finde ich es natürlich schon wichtig, die Augen aufzumachen, das zu thematisieren und sich als Fußballfan nicht in eine Konsumentenrolle drängen zu lassen. Ich meine, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, gerade dass eine Konsumhaltung viele Probleme schafft. Jetzt nicht nur beim Fußball, aber auch da muss man es problematisieren, denn Fußball ist zwar ein Milliardengeschäft, aber es geht um Sport und es geht um etwas Verbindendes, was uns wichtig und wertvoll ist. Und wir müssen schon verteidigen, dass wir nicht irgendwann Verhältnisse haben, wo wir das Gefühl haben, wir gehen eigentlich nur noch in eine Art von Kino und lassen uns da berieseln und haben mit dem eigentlich nichts mehr zu tun. Es muss unser Fußball bleiben und wir dürfen uns das nicht wegnehmen lassen.
Aber hast du bei dir selber was in deinem Verhältnis gegenüber dem Fußball und in deinem Verhalten zum Fußball gemerkt, dass sich da was geändert hat durch so Geschichten wie Football Leagues?
Ja, schon. Wenn ich irgendwas über Transfers höre, Transfergerüchte, dann merke ich, dass ich schon eine innere Distanz habe zu einer Haltung, auf keinen Fall darf uns der verlassen oder der darf sich doch nicht wegkaufen lassen, Geld ist doch nicht wichtig und so weiter. Also da, diese Denkweise ist mir inzwischen nicht mehr so nah, weil ich einfach mehr und mehr das Geschäft dahinter sehe und Fußballspieler nicht mehr als Helden, sondern einfach als Geschäftsleute letztendlich, die eine Arbeit verrichten und versuchen, damit Geld zu verdienen, mehr sehe. Und da mag der ein oder andere sehr sympathisch dabei sein, aber der macht das nicht für mich. Also natürlich bin ich traurig, wenn meine Lieblingsspieler vom FCA weggehen. Aber ich sehe halt trotzdem, dass sie also es ist nicht mehr so emotional für mich, weil ist so.
Hast du da ein konkretes Beispiel, wo dir das aufgefallen ist, bei irgendeinem Lieblingsspieler oder bei sonst einem Transfer, wo du eigentlich gedacht hast, ich glaube, vor 5 Jahren hätte mich das noch voll gepackt, aber jetzt irgendwie so, ja.
Das ist jetzt echt ein bisschen schwierig, weil natürlich hat mich jetzt zum Beispiel der Abgang von Tobi Werner damals hat mich sehr, sehr, sehr mitgenommen, aber das fällt jetzt genau nicht in diese Kategorie, von der ich gesprochen habe, sondern da habe ich absolut verstanden, warum er das gemacht hat. Es waren jetzt eher so die letzten Geschichten vielleicht mit Hinteregger und Kajubi, die mich jetzt emotional gar nicht so sehr berührt haben, sondern eher aus einer sportlichen Perspektive bedrückt haben, weil die natürlich sportlich schon ein Verlust waren für uns, aber das waren jetzt auch nicht unbedingt die, also da konnte ich mich dann sehr, sehr schnell eben auf diese Denkweise wieder einlassen, zu sagen, keiner von denen hat sein Herz an Augsburg als Stadt verloren. Das darf man jetzt nicht persönlich nehmen, dass die gehen. Das ist halt das Geschäft.
Wenn wir gerade bei Kajubi und Martin Hinteregger sind, können wir überleiten zur Saison vom FC Augsburg. Hast du das Gefühl, dass der FC Augsburg sich gerade mit diesen Geschichten keinen Gefallen getan hat? Also gerade damit, ich meine, Martin Hinteregger, Stammspieler bei Augsburg, jetzt völlig überraschend Stammspieler bei Frankfurt, könnte man ja sagen, war ein ganz schönes Eigentor. Hat der FC Augsburg sich da selber quasi ins Bein geschossen?
Das ist immer schwer zu beurteilen, wenn man nicht im Team selber dabei ist, finde ich. Wenn man jetzt nur die Fakten von außen sieht, ist es natürlich sportlich gesehen schwierig, so einen Stammspieler herzugeben. Auf der anderen Seite war er jetzt auch hat man an seinen Leistungen auch gesehen, wie sie beim FCA waren. Und wenn du jetzt guckst, wie der in Frankfurt einschlägt, das ist schon nicht mehr der Hinti, den wir in Augsburg gesehen haben. Das ist schon ein anderer. Dem hilft's auch, dass es bei Frankfurt gut läuft. Als es beim FCA nicht gut lief, hat er es jetzt auch nicht rausgerissen. Ich glaube aber, dass wir beim Fußball immer auch die Teamdynamik mit im Kopf haben müssen. Und gerade so Geschichten wie bei Hinteregger und Kajubi, finde ich, dass gerade in der Situation, in der der FCA momentan steckt, das schon auch nachvollziehbar ist, dass selbst wenn jemand sportlich wahnsinnig wichtig für dich ist, du sagst, er ist fürs Team dermaßen vergiftend, sowas in der Richtung kann man ja reininterpretieren in das, was da alles passiert ist, dass man nachvollziehen kann, dass die Verantwortlichen entschieden haben, dass sie lieber ohne diese sportliche Hilfe auskommen, damit dieses Team diese Saison irgendwie erfolgreich abschließen kann und Schlimmeres zu verhindern.
Ja, ich sitze hier ja mit zwei weiblichen Fußballfans. Anne, mit welchen drei Worten hast du nochmal die Saison vom VfB Stuttgart bisher zusammengefasst?
Es war Wut, Verzweiflung und Trauer, glaube ich.
So, wenn wir davon ausgehen, dann welche drei Worte fallen dir zur Saison vom FC Augsburg bisher ein?
Da muss man ein bisschen mehr nachdenken. Also das erste ist, glaube ich, Enttäuschung. Dann ein Stück weit Entfremdung. Wenn man an diese eine Chaoswoche denkt, da war das nicht mehr mein Verein. Doch Optimismus schon auch.
Okay, ich glaube, Entfremdung ist klar. Enttäuschung ist auch relativ klar. Warum Optimismus?
Ja, zurzeit, finde ich, kann man sich ein bisschen an dem aufrichten, was passiert. Am Anfang der Saison sah alles gut aus, sonst kam nichts dabei rum. Jetzt sieht es manchmal nicht mehr so gut aus, aber es kommt ein bisschen mehr dabei rum. Und sorry, wenn du den Tabellenführer zu Hause schlägst, dann kann man sich jetzt wenigstens nicht vorwerfen lassen, man spielt wie ein Absteiger.
Was glaubst du denn, worauf wird es am Ende rauslaufen?
Also wenn die Tabellensituation so bleibt, wie sie jetzt ist und wir um Relegation rumkommen, dann können wir, glaube ich, sehr, sehr, sehr glücklich sein. Und sollten wir irgendwie noch einen Platz gut machen, dann ist hier, glaube ich, große Party angesagt.
Aber was sind denn für dich die Gründe, warum man überhaupt in diese Situation überhaupt erst gekommen ist? Weil du hast es angesprochen, man hat am Anfang der Saison eigentlich nicht damit gerechnet. Lustigerweise ganz im Gegensatz zur letzten Saison, wo Augsburg überall schon abgestiegen war und dann nichts mit dem Abstieg zu tun hatte. Ist es vielleicht einfach tatsächlich, dass der krasse Underdog-Faktor weggefallen ist? Oder was sind für dich so die Gründe, warum es diese Saison für den FC Augsburg so gelaufen ist, wie es am Ende gelaufen ist?
Also wenn ich es jetzt wüsste, dann wäre ich wahrscheinlich im Trainerteam, wobei das ja inzwischen recht voll ist. Also meine Vermutung dazu ist, die habe ich auch an vielen Stellen schon geäußert, wir sind in die Saison gegangen, tatsächlich mit der Haltung, natürlich geht es erstmal gegen den Abstieg, aber das sollte ganz gut zu machen sein und dann gucken wir mal, wo es hinführt. Und ich habe schon in der Saisonvorbereitung gesagt, so, ist euch aufgefallen, dass uns keiner als Absteiger tippt? Das sollte uns zu denken geben. Also das hat mich vielleicht auch so natürlich ein bisschen scherzhaft, aber das hat mir ein bisschen Angst gemacht, weil ich glaube, dass es dem FCA auch nach 8 Jahren Bundesliga nicht gut tut, zu glauben, dass er mit dem Abstieg nichts zu tun hat. Da sind wir noch nicht und man sieht ja jetzt, welche Teams oder wie schnell man wieder reinrauschen kann in die ganze Abstiegsgeschichte. Dass wir, glaube ich, da doch noch mehr Demut haben sollten. Und ich glaube, diese Einstellung, naja, es läuft gut, wir haben das Team aus der letzten Saison gut zusammengehalten und uns ein bisschen noch verstärkt, das wird schon gut klappen mit dem Klassenerhalt und dann gucken wir, was geht. Dieses mehr nach oben gucken, als sich zu vergegenwärtigen, dass man um jeden Punkt erstmal kämpfen muss und ihn sich verdienen muss, dass man auch als FCA nichts geschenkt bekommt. Diese Einstellung hat, glaube ich, ein bisschen gefehlt. Dann kam halt in vielen Spielen einfach Pech dazu. Und irgendwann kommst du in so eine Spirale rein. Ja, dann waren die Leistungen auf dem Platz nicht mehr so gut. Dann kamen die Punkte auch nicht. Ja, und dann wird's dann natürlich ziemlich schnell eng.
Aber was hältst du von der generellen Haltung der Vereinsführung? Wir klammern jetzt mal diese eine Chaoswoche aus. Die lassen wir jetzt, die ignorieren wir jetzt. Aber ansonsten, finde ich, hat der Verein doch relativ viel Ruhe auch wieder ausgestrahlt und auch den Trainer nicht öffentlich angezählt. War das für dich die richtige Entscheidung?
Naja, das ist die Strategie und die Haltung, die den FCA jetzt inzwischen 8 Jahre in der Bundesliga hält. Da werde ich einen Teufel tun, als Fan, das zu kritisieren. Wenn es funktioniert, dann ist es gut. Trainer rauswerfen und hektisch sein und auf jedes Gerücht losgehen und das funktioniert auch nicht, ja. Das kann man bei vielen anderen Vereinen beobachten, dass das es eben nicht ist, was zwangsweise zum Erfolg führt. Und als FCA, finde ich, darf man auch seinen eigenen Weg finden und gehen. Und bisher ist er erfolgreich, von daher stehe ich da schon dazu, dass ich das gut finde.
Schöner Gruß an den Hamburger SV an dieser Stelle. Aber hättest du selber anders entschieden? Wenn du Stefan Reuter gewesen wärst in der Situation, hättest du irgendwann den Punkt gehabt, wo du gesagt hast, so, danke Manuel, das war's?
Ich bin ja sehr froh, dass ich nicht in der Situation bin. Ich schaue mir jede Pressekonferenz vor dem Spiel an und ich hatte nie den Eindruck von Baum, dass er wirklich ahnungslos und ideenlos ist. Er hat immer, ja gut, mal mehr, mal weniger floskelhaft erklärt, warum die Situation so ist. Und er hat immer gute Argumente dafür, warum er so vorgeht, wie er vorgeht. Und nicht immer war ich damit einverstanden. Also ich habe manchmal schon Dinge gesehen, die er anders gesehen hat. Aber er hat auf mich nie einen Eindruck gemacht, dass er keinen Weg aus der Situation rausfindet. Und von daher hätte ich, glaube ich, eher so gehandelt wie Stefan Reuter, wobei ich auch festgestellt habe, dass ich mich da auch gern mal von anderen beeinflussen lasse. Also ich bin ganz froh, dass Stefan Reuter da standhafter geblieben ist, als ich es vielleicht gewesen wäre, wenn irgendwelche Leute an mich hingeredet hätten.
Super, dann sind wir fast am Ende. Vielleicht nochmal zum Podcast, warum wir eigentlich hier sind, zurück. Was können wir denn erwarten? Habt ihr irgendwas Konkretes schon geplant, worauf wir uns freuen können?
Ja, ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber wir arbeiten schon an der ersten Ausgabe, die ja Anfang April ungefähr erscheinen wird. Und wir haben ein Thema ausgesucht, wo jeder mitreden kann, wo jeder sich selbst Gedanken dazu machen kann, weil das einfach wahrscheinlich jeder Fußballfan seine eigene Geschichte hat. Es wird darum gehen, wie wir zum Fußball gekommen sind. Und dann wollen wir uns einfach anschauen, ob weibliche Geschichten da anders sind als männliche oder ob man irgendwas draus lesen kann, wie Frauen drüber sprechen, dass sie Fußballfans sind und wie Männer sind. Aber viel mehr will ich nicht verraten.
Willst du dann auch nicht verraten, wie du selber zum Fußball gekommen bist, weil das zu viel Spoiler ist? Oder kannst du das kurz umreißen?
Das habe ich schon an so vielen Stellen erzählt, das wäre kein Spoiler. Ich bin irgendwann mal... Also Fußball war schon immer ein Thema in meinem Leben, so ist es nicht. Also ich habe 1990 die Weltmeisterschaft mitverfolgt als kleines 9-jähriges Gör und wollte dann unbedingt selbst Fußball spielen. Das hat jetzt nicht so geklappt, weil als Frau da oder als Mädchen im Dorfverein aufzutauchen, hat eher für Belustigung gesorgt. Und dann habe ich aber doch immer mal wieder gerne Fußball geguckt und so richtig intensiv wurde es dann ja wieder mit der WM 2002, die habe ich intensiver verfolgt und dann spätestens 2006 kam man ja eh nicht mehr drum rum. Ich hatte viel Freude auch dabei und in der Zeit war der FCA dann auch immer mehr und mehr präsent in meiner Wahrnehmung und dann bin ich einfach mal mit meiner Schwester ins Stadion gegangen und habe festgestellt, dass es da echt nett ist. Die Rosenau damals war, da konnte man auch ja noch als Schönwetterfan sich spontan entscheiden, hinzugehen. Und ja, aber dann habe ich mich doch sehr, sehr schnell da festgesessen und seitdem kann ich mir neben FC ohne den FCA nicht mehr vorstellen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann vielen Dank. Vielleicht nochmal zum Abschluss ganz kurz. Wie können wir dich überall hören und wo?
Also natürlich bei Früff. Das kann man abonnieren im Podcatcher seiner Wahl oder bei iTunes oder eben über unsere Website www.früff.de, Früff mit UE. Und mich selber könnt ihr natürlich auch in meinem eigenen Podcast auf die Zirbelnuss, der FCA-Talk, hören. Den kann man genau so abonnieren. Gibt's auch bei Facebook eine Seite. Und mich selber erreicht man bei Twitter unter @cristaldo1907.
Super, vielen Dank.